Psychologen beim Frühstücken aus dem Loch.
Ja.
Boah, bist du schon wieder am Schlägern hier?
Oh, das schmeckt so genial.
Was gibt's denn heute?
Ich habe mir eine Portion Joghurt gemacht und habe diese Plattpfirsiche.
Oh, die frischen, die reifen.
Da reingeschnippelt und Löffel Haferflocken. Und so zur Vorspeise, so zum Anteasern. Du weißt, ich bin ja eigentlich eher so eine etwas stabile. Ich esse ja
die herzhafte, ja.
Die herzhafte. Aber so ein bisschen Naschen hier mit dem Tee, das ist schon mal ganz lecker. Moin, Leute!
Ja, moin. Achso, ja, Mensch, moin.
Ja, Frühstück. Immer los, Leute, Sonntag. Kaffee aufsetzen, Tee aufsetzen, Joghurt, Brötchen. Ja.
Und dabei uns zuhören.
Und dabei das uns geht, zuhören, mehr geht doch nicht.
Doch.
Ja, also, wie gesagt, wir haben wieder mal beschlossen, das große Frühstück hinten anzuschließen. Und schon mal mit einer Kleinigkeit vorzuglühen.
Ja, weil wir wollen ja nicht immer nur mit vollem Mund hier Porträts
machen. Ja, das finden wir dann ja auch.
Das,
ne?
Nein, das ist Erziehungssache, das macht man nicht.
Ja, hey, und jetzt gibt es im Moment ja so viele schöne Früchte.
Kirschen. Oh. Es gibt immer noch Erdbeeren. Kirschen.
Kirschen. Oh, die könnte ich ja wegklauen. Und dann habe ich die Wassermelone entdeckt für mich. Beziehungsweise ich bin freiwillig dazu gezwungen worden. Natürlich, ich mochte Melone immer schon, aber es ist immer so ein bisschen schwierig. Damit sie richtig gut schmeckt, muss das eine richtig reife sein.
Ja.
Und das sind meistens diese richtig großen Eimer.
Ihr könnt es jetzt nicht sehen, wie Annika das zeigt.
Ja, ich zeige das gerade. Seht ihr, ne?
So dieses, diese
Medizinbälle. Und Christine sagte neulich, Mensch, bei Rewe gibt es die doch auch so in Scheiben. Das war's. Und die schmecken jetzt im Moment genauso, wie sie schmecken.
Und die schön gekühlt aus dem Kühlschrank.
Ja, das mögen die Zähnchen nicht ganz so gerne.
Naja, aber doch.
Und dann aber so ein bisschen angekühlt. Oh, und das ist ein Geschmack. Und das kann man wegjodeln. Das ist so erfrischend und so lecker. Also richtig toll. So. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt eingestimmt auf ein schönes Frühstück.
Ich hoffe auch. Übrigens, falls einige denken, der Tilly, der hört sich ja irgendwie so nasal an. Er ist nasal, ja.
Ja, vor allen Dingen ist er Mandial.
Und Mandial und sowas. Nee, ich hab keine Ahnung. Irgendwie sowas wie Männer-Sommergrippe, also eine ganz schlimme Kombi. Aber ich befinde mich auf dem Weg der Besserung. Also vor ein paar Tagen kommen, da konnte ich nur noch irgendwie quieken und piepen. Das ist doof. Wenn ihr sowas habt und ihr wollt telefonieren, ne? Ich wollte irgendjemanden anrufen und dann merkte ich, also ich bekam noch nicht mehr meinen Namen raus. Da habe ich vor der Verzweiflung ganz schnell den Telefonhörer an Annika weitergereicht. Ja, so.
Wundervoll.
So. Ja. Aber es waren ruhige Tage, ne, die letzten Tage.
Oh, das war wie Erholung hier, das ist wundervoll.
Aber jetzt quiekt er schon wieder.
Das dauert 3 Tage und dann sabbelt er schon wieder, der Kleine.
Ja, nützt ja nichts. Podcast ohne Sabbeln geht nicht. So, bist du jetzt im Flow drin hier oder was?
Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Das war sehr lustig, was so manche Menschen so in Flow bringt.
Ja, ihr erinnert euch letzte Folge, ne? Flow, F-L-O-W, dieser wunderbare Zustand, den du hast, wenn du dich in eine Tätigkeit ganz und gar fallen lässt, ganz und gar vertiefst. Habe von vorgeschwärmt. Und ja, Mensch, ALX Runs, ne? Alex, vielen Dank für deine Kommentare mal wieder. Und ich weiß, dass Alex läuft für sein Leben gern. Der läuft so wie ich noch flotter als ich. Ja, geht ja kaum, aber geht. Und der sagt, ja Mensch, sag mal Flo, also erlebe ich, wenn überhaupt, tatsächlich nur beim Laufen. Und ist dann wirklich, kann man Flo beim Sport erleben? Ja, Alex, habe ich dir auch schon geschrieben. Gerade dann, also sagen wir mal so, wenn du gut im Training bist, ne? Und dich nicht überforderst und auch nicht unterforderst. Und gerade auch beim Laufen, das erlebe ich ja auch manchmal, wenn du dann so vor dich hinläufst und das ist alles schön und es passt alles, nichts tut weh. Und du hast die frische Luft und du hörst die Vögel dann zwitschern und so. Dann kommt schon so ein Moment im Sinne von Flow, das ist so wenig anstrengend. Und du guckst auf die Uhr und denkst, wach, du bist schon, oder siehst, da bist schon so weit, wo sind denn die letzten Meter geblieben? Du hast es gar nicht wahrgenommen, ne? Diese Zeitverzerrung, die mit Flo einhergeht. Also Leute, ja, ne? Also Sport ist eigentlich prädestiniert dafür, um Flo-Erfahrungen zu haben.
Nicht für jeden.
Nein,
nicht
geht
für
doch,
jeden und immer. Und ich weiß, dass ich hatte es immer beim Tanzen. Da bin ich völlig abgetaucht.
Gibt auch
beim
Sport,
Joggen
Hase.
Wird mir das nie passieren, Leute.
Da hört man sie eher fluchen. Also, Scheiße. Wie weit muss ich noch? Was soll da? Mir tut alles weh. Aber beim Tanzen ist ja auch.
Welcher Idiot hat mich dazu übertrieben? So.
Wobei, tanzen kann, ist natürlich auch richtig anstrengend. Du brauchst Kondition.
Ja.
Aber wenn du dich dann so richtig, wenn du dich wohlfühlst und dich da fallen lässt, ja klar.
Dann merke ich das auch nicht so, denn überhaupt nicht. Ja, heute schon ein bisschen mehr, also ist logisch, ne? Aber.
Ja. Ja, und dann hat uns jemand geschrieben beim Strecken. Sie hat gesagt, jo.
Das kann ja.
Beim Stricken. Das stimmt. Ne? Wenn Annika, du hast lange nicht mehr gestrickt.
Nee. Dann
ist ja auch Sommer. Sommer stricken ist du.
Weil ich ja gerne Sachen stricke, die ich auch anziehe oder umbummel. Ich mag gerne so dicke, wollige Schals stricken oder komplizierte Muster oder ach, was weiß ich. Ich mochte ja auch gerne sticken. Ich mag auch gerne sticken.
Ja, ja.
Da kann ich auch völlig abtauchen.
Ja.
Ich mag Handwerkeln.
Ja.
Und Handarbeit.
Da haben wir auch wieder dieses Phänomen, ne? Wenn sie dann da am Stricken und machen und dann, und ich habe dann wieder mal irgendwas, was ich gerade mit Annika bereden will, kann man nicht mal 5 Minuten.
Ja, weil du das so dauerhaft machst.
Ja, ich habe.
Du lässt dann nicht mal 5 Minuten in Ruhe, sondern komm immer
Fragen.
Wieder und immer wieder. Ja, aber ich kann das auch beim.
Das ist wie in der Sesamstraße. Warum, ja, wie, warum?
Beim Werkeln oder beim Nähen, bei allem Möglichen. Ja. Wir hatten auch eine sehr süße Zuschrift von Anja aus Hannover. Und glaube ich, die hat geschrieben, dass sie nach einer Krankheit Schwierigkeiten damit hatte. Und dass ihr jemand gesagt hat, wenn sie jetzt etwas macht, soll sie ganz die Aufmerksamkeit darauf lenken.
Ja.
Und damit hat sie angefangen.
Ja.
Und hat genau wie ich, nachdem ich so krank war, angefangen, Marmelade zu kochen.
Ah.
Und die ist inzwischen so weit, dass sie, die haben, hat sich mit ihrem Partner oder Freund einen kleinen Schrebergarten besorgt. Und da stand zu Anfang nur ein alter Pflaumenbaum drin. Und inzwischen haben die da wahrscheinlich so eine halbe Gärtnerei. Also sie hat gesagt, sie hat Johannisbeeren und Himbeerbüsche und Brombeerbüsche und was weiß ich was dahingesetzt. Und hat jetzt immer jahreszeitbedingt frische, selbst gezogene, selbst angebaute Früchte.
Ja.
Sie sagt, und damit, sie hat sich mit den Früchten beschäftigt. Sie hat sich damit beschäftigt, wo die herkam, weil sie auch am Anfang natürlich nicht so fit war nach der Krankheit.
Ja.
Und inzwischen ist sie richtig fit, was das alles angeht. Hat sich mit verschiedenen Gelierarten beschäftigt, haben wir auch. Und was ist kalorienreich, was nicht, was gefällt mir gut, nicht so viel Zucker, weniger Zucker und. Und inzwischen kocht sie Marmelade wie ein Weltmeister.
Und das schmeckt einfach. Leute, selbstgemachte Marmelade, da
ist einfach grandios.
Ich bin ja nun öfter mal so in Hotels zum Frühstück. Nee, Leute, die Marmelade hält einfach nicht. Nee.
Und ich fand das so süß, als ich das gelesen habe, bin ich, während ich ihre Mail gelesen habe, in Flo geraten, weil ich so dabei war und im Kopf, auch in der Küche und mir das so alles so vorstellen konnte. Und da habe ich gedacht, siehste, ist auch ansteckend. Also wenn man merkt, dass jemand so eine Passion für irgendwas hat und womöglich selber ein Interesse daran hat,
das
geht das
über,
ja noch leichter.
Das springt über.
Ja,
du bist du aber auch so ein Fantasiemensch. Ne? Also du kannst ja wirklich, Annika, glaubt es oder nicht, die kann im Kopf Rezepte kreieren und auch nachkochen. Wenn du mir das so, oder wenn ich in der Küche stehe und ich koche dann praktisch kochen mit Anleitung, dann schaffst du das wirklich aus der Ferne, mir zu sagen, wie viel ich von was da irgendwie.
Ja, aber auch neue Gerichte. Also ich probiere mit dir
Gerichte
ja dann aus.
Und das haut auch ziemlich immer, das haut immer irgendwie hin.
Das ist ja ein Hobby von mir. Also ich setze mich ja hier hin und denke mir Rezepte aus.
Ja. Okay.
Gut. Das ist einfach so, einfach aus Spaß.
Ja.
Deshalb habe ich ja auch früher Rezepte geschrieben für Zeitschriften.
Und das entspannt dich, ne?
Also ich glaub, Entspannung
so,
pur.
Ne, auf YouTube sich diese Videos anzugucken, wie die irgendwo auf der Welt irgendwas da kochen, da bist du ganz, ganz. Du brauchst doch gar nicht den Ton, ne? Du guckst einfach nur.
Ich gucke einfach nur zu. Weil ich finde es toll, diese, nicht die gemachten Videos, so, um, natürlich auch mal, aber so diese Videos, wo jemand so zeigt, wie in der Küche irgendwas so abläuft, wie da etwas gemacht wird. Und das in Ländern, mit denen wir so gar nichts zu tun haben, ne?
Nee, ne?
Oder wenig wissen.
Aber das sind jetzt, das sind so deine Erholungsoasen, ne? Da tankst du dann auf, da kannst du, da kommst du dann ins Flow.
Ich habe bloß gedacht, als ich das von Anna gelesen habe, dass ich, dass es ja sehr sinnvoll ist, wenn man in Flow geraten möchte und wie dein junger Mann da oder junge Frau dann ein bisschen Schwierigkeiten hat, da reinzukommen. Also er sagt ja, außer Sport schwierig. Vielleicht, dass man sich Leute sucht, die ähnliche Hobbys oder Interessen haben oder sich mal Interesse wecken lässt. Dass man einfach mal guckt, was gibt es eigentlich so alles auf der Welt? Und es gibt ja so viele Sachen. Man kann sich ja so vieles anhören, gerade auch übers Internet, so vieles angucken, was man überhaupt noch nie gemacht hat vorher.
Es nützt alles nichts. Du musst das ausprobieren, du musst die Erfahrung machen und dann merkst du automatisch, da brauchst du keinen Psychologen für, ob du daran Spaß hast oder nicht. Und das ist immer der Moment, wo du dann sauer wirst, wenn du gestört wirst. Du fängst damit an mit der Tätigkeit, was auch immer das ist. Und du merkst, wie das kommt dir gut und dann willst du einfach deine Ruhe haben.
Und der Witz ist ja, dass viele Menschen dazu neigen, immer zu sagen, die, so kenne ich nicht, will ich nicht. Ne? Aber vielleicht liegt gerade darin das Interessante. Woher willst du wissen, dass nicht plötzlich ein Saxophon dein Instrument ist?
Bitte nicht, Annika. Nein, es ist nicht dein Instrument. Nein, nein, nein.
Ich dachte ja für mich eher an Schlagzeug. Oder woher will ich wissen, dass nicht ausgerechnet Arbeiten mit Ton oder Schleifen von Straußeneiern oder Batiken oder ich habe keine Ahnung.
Was machst du mit Straußeneier?
Die kann man schleifen.
Achso, die kann man schleifen.
Mit so kleinen Sägen und so Aussägen und all das, solche Sachen.
Und wisst ihr, der Schritt zwischen Annika, das kann man machen, und Annika tun, ist immer ein ganz, ganz kleiner. Ich sehe mir jetzt hier schon überall Straußeneier da irgendwo rumhängen. Nein, alles gut.
Du bist ja nur neidig. Weil ich weiß genau, wie die Straußeneier aussehen würdest, die du besägst. Das wäre alles Kalkstaub, sag ich nur. Ja.
Die würden es nicht überleben, nee. Aber gut, aber als
das war ja nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie, mir hat doch nie jemand, als ich Kind war oder als ich jung war, gesagt, dass ich eines Tages die größte Freude daran haben würde, Plüschtiere mir auszudenken. Dass ich daran so einen Spaß haben könnte. Und dass ich also in Gedanken da ganz verzickt bin und mich damit gern beschäftige.
Und du bist immer für eine Überraschung gut. Also das ist bei dir noch nicht zu Ende, deine
Fantasie. Nein, aber genauso muss man da, sollte jeder da auch weit gefächert denken.
Ja, und dieses auch das, und dann kommen wir jetzt auch gleich zu unserem Thema. auch dieses, du willst gerne Saxophon, du willst gerne Gitarre spielen, ja. Es dauert leider Gottes auch immer ein bisschen, bis du wirklich das Gefühl hast, so die ersten Akkorde klingen auch so, wie das eigentlich klingen könnte, sollte. Und das tut auch am Anfang ein bisschen weh. Du brauchst also schon eine gewisse Beharrlichkeit und Ausdauer. Bis du dann die ersten drei Akkorde und dann kannst du die wunderbaren Blown in the Wind Lieder singen und ich weiß nicht was. Mit drei Akkorden kannst du jedes Lied begleiten.
So, ja, aber das ist doch, das gilt ja wie für alles. Jeder, der in einer Küche steht oder Sport macht, weiß doch das. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du kaum ans Ende unserer Straße gejoggt bist und schon halb kaputt warst.
Da war ich immer,
Oh, warst du kaputt. Hast du gesagt, das schaffe ich nie. Natürlich. Ja. Nee. Und heute düst du 14 Kilometer um das Nohr. Das ist doch etwas, was man so langsam tut. Das nimmt man sich ja nicht vor und zwingt sich dazu. Das ist kein Flow.
Nein.
Sondern dies ist etwas, was man freiwillig macht, was man sucht, was man machen würde, auch ohne Bezahlung, ohne Zwang, ohne irgendwas. Und da muss jeder etwas suchen, was für ihn gut ist, was ihm Spaß macht. Das kann auch ganz unterschiedlich sein.
Na, natürlich.
Aber das kann auch etwas sein, was du dir vornimmst. Ich kriege das im Moment bei Christine, das ist ja unsere Assistentin, gut mit. Die macht ja ihr Abi nach. Und die ist jetzt in den Vorbereitungskursen und wie die das gepackt hat, jetzt auf einmal, die hat sich sogar eine App besorgt. Mathe, ihr größter Feind eigentlich
immer noch.
Aber sie hat sich eine App besorgt, die setzt sich hin und ist unglaublich happy und war letzte Woche hier King, weil sie in der Schule war, 4 Stunden Mathe, die King weg wie im Flug, sie wusste es, sie hatte so geackert und auf einmal war das, als wenn ein Knoten platzt, die war total im Flow. Das ist doch mal ein Erlebnis. Ja, wunderbar. Ist das nicht genial?
Genau. Aber nochmal, das wollte ich eigentlich nur sagen, manchmal musst du auch etwas Mühe und etwas Geduld und etwas Schmerzen und sowas dem voranstellen, bis du wirklich in dieses Gefühl auch kommst.
Natürlich.
Zu erwarten, ich mache jetzt und es geht sofort dieser Flow-Kick los, kann passieren, das haben wir jetzt.
Ja, das passiert eher, wenn du irgendwas wieder revitalisierst, was du als Kind gern gemacht hast. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine große Schüssel Lego kriegen würde und ich würde wieder losbasteln, dann würde ich da wieder hingeraten, weil es einfach toll war. Mhm. Lego war großartig für mich als Kind. Das Größte, was ich mir vorstellen könnte, dies bauen und so. Ja. Ich habe gerne Häuser gebaut. Ja. Das ist klar. Ja. Oder wenn ich als Kind schon gerne gemalt habe oder so. Mhm. Anderen Feind, ne? Klar. Besorgt dir ein paar Buntstifte oder einen Tuschkasten und auf geht's. Mhm. Es geht ja auch darum, vor sich selber diese Scheu zu verlieren, zu sagen, oh Gott, das sieht jetzt aber aus wie Krickelkrackel. Mhm. Na und? Mhm. Das ist dein Krickelkrackel.
Und das ist einzigartig.
Ja.
Es muss auch dir gefallen und nicht den anderen.
Genau.
So, wir haben ja so schön geschrieben, das Thema heute wird über Mikrostressoren gehen. Ein komischer Name, ne? Wie Mikroprozessoren, die Mikrostressoren.
Ich dachte Mikrostress.
Mikrostress und Mikrostressoren, das ist auch toll.
Na klasse. Ne? Wir haben heute den ersten Fall, wo ich null Ahnung habe.
Ach nee, komm.
Nee,
das passt aber auch zum Flow. Ne? Also bei Flow-Erlebnisse sind ja die Momente, wo du dich wirklich erholen kannst von Stress, von Ereignissen.
Und das war ganz interessant. Tilly kam letzte Woche und sagte, du, ich beschäftige mich gerade mit Mikrostress. Mhm. Und ich sage, was das?
Ja,
und dann sagte er, sagte, nö. So. Da warten wir mal ab bis zum Sonntag. Da erzählst du mir was Mikrostress ist und so. Ich habe keine Ahnung.
Also.
Erzähl.
Den großen Stress, den kennen wir alle. Ne? Wenn du bist arbeitslos, jemand ist gestorben, den du sehr lieb hast, du bist krank, jemand anderes wird krank. Dieser ganze Kram, diese großen Stresse, wo auch wir Psychologen dann davon reden, ja, das kann traumatisch werden, das so richtig zu tun und das musst du irgendwie bewältigen. Was aber so bei diesen ganzen großen Sachen, die wir uns jetzt auch so umgeben, die ganzen Kriegsgeschichten, die wir haben, Wirtschaftskrise, alles ganz große Stressoren, was aber so irgendwie so, weiß ich nicht, weniger Beachtung findet, das sind diese kleinen Ereignisse, diese kleinen Stresserlebnisse, diese kleinen Stressoren, die einen einfach über den Tag hinweg immer irgendwie nerven und immer irgendwie pieksen und irgendwie einen so unzufrieden machen lassen. So.
Also der Wecker klingelt und du weißt, oh nee, verdammte Axt, es ist Montag, die Woche geht wieder los. Sorry. Du kommst nicht richtig aus dem Bett, du verschläfst. Du rast los, der Bus fährt dir vor der Nase weg. Schon hast du zweimal Mikrostress.
So, oder
meinst
ständig.
Du das?
Genau, oder bei der Arbeit. Du wirst ständig unterbrochen. Irgendwas bimmelt immer, irgendjemand will irgendwas. Du kommst nicht in diese Gedanken, die du gehabt hast, kommst du nicht wieder rein, das nervt dich unglaublich. Du, kleine Missverständnisse mit Kollegen, die gucken dich irgendwie jetzt blöd an. Oder mit deiner Freundin, du musst irgendwas klären, irgendwas liegt da irgendwo in der Luft. Oder auch so Zeitdruck, ne? Dass du ständig das Gefühl hast, verdammte Kiste, ich helfe dir mal.
Ja.
Das war Annika, die an die Kirche ran will. Na, du bist ständig unter Zeitdruck, der Tag hat nur 24 Stunden und du hast eine To-Do-Liste ohne Ende und du kommst und die wird irgendwie auch nicht kleiner und überhaupt. Dann haben wir Annikas Lieblingsthema, der Computer schüss ab, das Smartphone gibt seinen Geist auf.
Es reicht ja schon, wenn du nicht in die Excel-Tabelle kommst.
Ja, oder wirklich. Ne? Oder,
das Internet, oder einfach das Programm kackt.
Das Internet kackt irgendwie ab und du findest keine Verbindung.
Klatte.
Obwohl du wirklich jetzt einen wichtigen Teamtermin hast, das geht alles nicht. Und dann hast du noch nebenbei, hast du dann noch den Lärm von draußen, weil irgendein Nachbar meinte auch sonntags nochmal die neue Bohrmaschine ausprobieren zu müssen. So, das ist alles nichts, wo du sagen kannst, oh Gott, wie schlimm, sondern es ist der alltägliche Wahnsinn, mit dem wir mehr oder weniger umgeben sind. So.
Und das sind eigentlich die Folgen eines Zusammenlebens.
Ach ja, und Und das gab es schon früher, das ist nicht nur in der aktuellen, nicht in unserer aktuellen Zeit. Und es gibt einen Psychologen, der hat, Herr Lazarus, das ist also Amerikaner, ein ziemlich einflussreicher Psychologe, der hat 1922 bis 2002 gelebt, das kann man ja merken, war 22 bis 2, hat er gelebt und hat sich ganz, ganz viel mit Stress beschäftigt. Mhm. Das ist eigentlich so der Urvater der psychologischen Stressforschung. Und der hat eine 81. Studie rausgebracht, mit Kollegen zusammen, die herausgefunden hat, dass diese kleinen alltäglichen Stressoren im Vergleich zu größeren Lebensereignissen, die dein Leben beeinflussen, dass die eigentlich sehr viel schädlicher noch sind. Das heißt, der hat gesagt, ich kann, wenn ich Leute untersuche und ich frage mit dem Fragebogen ab, wie groß sind deine Mikrostressoren, kann ich eher voraussagen, wie wird dein Leben, wie wird dein Stressniveau, wie wird deine körperliche und psychische Gesundheit in der Zukunft aussehen, als Menschen, die da mal so einen großen Schicksalsschlag gehabt haben, mit großen stressvollen Ereignissen zu tun haben. Diese täglichen Mikrostressoren, die machen, so würde er sagen, fast noch kränker, unmerklich kränker, langfristig kränker, als eben so ein Schlemmerschlag, der auch nicht gut ist, aber wo du dich auch wieder erholen kannst und dann geht's weiter. Darum geht es mir eigentlich. Also zu identifizieren, welche Stressoren habe ich so im täglichen Alltag.
Was ist das nicht auch eine Frage der Empfindung? Also wie sensitiv bin ich eigentlich?
Auch das.
Und wie resilient bin ich? Also wie widerstandsfähig bin ich?
Da haben wir auch wieder dieses. Das geht damit auch einher, ja.
Hängt das nicht auch ein bisschen davon ab? Also wenn ich ein ganz empfindsamer Mensch bin, der auch ganz ungefiltert jeden Reiz irgendwie an sich ranlassen muss, dann bin ich natürlich sehr viel leichter gestresst, als wenn ich so ein bisschen so eine
robuste Natur
da bin und das irgendwie geschafft habe, so Dinge auch abzufedern oder gar nicht so richtig an mich ranzulassen.
Auch das. Also ich denke schon, das ist auch meine Erfahrung jetzt über die Jahrzehnte, Menschen, die empfindsamer sind, die sensibler sind, auch durchaus Menschen, die, wo man sagen würde, ja, das sind ganz intellektuelle, feinsinnige Menschen, die neigen eher auch dazu, nach meiner Erfahrung, psychische Erkrankungen zu entwickeln, als Reaktion eben auf schlimme Ereignisse, auf Lebensumstände. Weil, wie du es gesagt hast, es geht, ihr Stresssystem ist sozusagen sensibler eingestellt. Sie nehmen die Umwelt sehr viel sensibler wahr. Sie nehmen alles wahr. Das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Menschen, die nicht filtern können, also die alles wahrnehmen, die geraten automatisch unter Stress. Stress, um es das mal deutlich zu machen, ist an sich ja erstmal nichts Schlechtes. Stress bedeutet ja erstmal, du nimmst etwas wahr und dein Stresssystem wird aktiviert und es bedeutet, pass auf, also mach dich darauf gefasst, auf Flucht oder auf Kampf oder wie auch immer. Es passiert etwas Außerordentliches, etwas Ungewöhnliches und deswegen musst du jetzt sehr, sehr wachsam sein.
Aber Stress ist ja manchmal auch positiv.
Das habe ich befürchtet, also die Frage, ja.
Nein, also wir nutzen Stress. Das ja.
Ja.
Nimm dir ein Sportereignis oder Olympiade. Du weißt, der Schuss geht gleich los, du sollst rennen.
Ja.
Dein Adrenalinspiegel ist sowieso schon oben. Und in dem Moment, wo der Schuss fällt und du losfällst, bist du ja total gestresst.
Ja.
Dann setzt du dieses Adrenalin aber auch mit frei.
Ganz genau.
Und der Fuß tut dir auf einmal nicht mehr so weh, weil du, ne, und so.
Und das ist genau, was du sagst. Das ist auch der Sinn des Stresses. Aber das ist dann ein Stress, der dauert bei 100 Meter Lauf 10 Sekunden, wenn du gut bist. Oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und dann kommt etwas, dann kommt die Erholungsphase danach. Das heißt danach, du weißt, du hast es geschafft. Die Leute schmeißen sich irgendwie auf die Tatanbahn und sind erstmal platt. Andere Profisportler, die gehen dann zum Abtrainieren irgendwo hin, um so runterzukommen. Danach kommt die Erholungsphase, so. Und das ist vollkommen recht. Also das ist das, weil gerade jetzt bei Sportlern.
Weil man es da so sehen kann, das fiel mir ein.
Das ist dann der Moment, wo du noch dein Letztes geben kannst. So, dann ist es egal. Aber es kommt in die Erholungsphase, die Gefahr ist vorbei. Du hast es geschafft, du bekommst Applaus, eine Medaille, ein bisschen Geld vielleicht aufs Konto, wie auch immer. Und das ist dann gut, so. Auch da, ne, weil ich auch mit Sportlern zum Teil zu tun habe, die Zeit zwischen den Wettkämpfen oder die Zeit zwischen den Trainingseinheiten, die Regenerationsphase, das ist mit zu sagen, die wichtigste Phase. Wer die nicht einhält, wer sagt, ich will jetzt, ich muss ja jetzt mich auf die Olympiade, ich muss jetzt nochmal 100% mehr geben als sonst, der macht sich kaputt. Der wird nicht besser. Das heißt, du musst lernen, und zwar wirklich, und das können wir uns von Sportlern auch abgucken, du musst lernen, dass es okay ist und sogar wichtig ist, dass du zwischendurch immer wieder Pausen einlegst. Erst dann kannst du, ob das nun geistige Tätigkeit, körperliche Tätigkeit ist, wie auch immer, auch gefühlsmäßige Tätigkeit, wenn du sowas hast, du musst zwischendurch immer mal wieder sagen, so, und das ist gut, jetzt erhole ich mich, jetzt mache ich mal ganz was anderes.
Ich glaube, das kennt jeder auch von der Arbeit, ne? Mhm. Wenn du richtig arbeitest wie eine Verrückte und du weißt, oder ein Verrückter und du weißt, du hast Abgabe oder du hast irgendwelche Termine oder deine Kollegin, dein Kollege ist krank, das stapelt sich und oder du musst das und das noch machen und es steht vor dir und du bist wirklich am Ackern und du ackerst eine Woche, du ackerst noch eine Woche und du merkst, wie so allmählich dein Nervenkostüm dünner wird, du kommst nicht mehr zum Schlafen, dieser ganze Stress macht sich bemerkbar.
Ja.
Dann merkst du, dir fehlt eine Auszeit.
Ja.
Dir fehlt dieser Moment und zwar regelmäßig.
Ja.
Du musst auf deiner Pause bestehen. Du musst darauf bestehen, dass du nicht jeden Tag 3 Überstunden machst.
So.
Da musst du an dich selbst auch denken.
Ja.
Weil sonst bist du nämlich über kurz oder lang wirklich krank. Irgendeine Infektion, irgendwas, irgendein Magenvirus.
Das haut dich
dir das um die Ohren.
Und diese Erlaubnis sich und diese Wichtigkeit, das ist schwer. Um das mal so ganz grob zu erklären, wir haben also im Groben 2 unterschiedliche Arten von Nervensystemen. Wir haben das autonome Nervensystem, das ist das, was für Herzschlag und für Kreislauf, für Atmung so zuständig ist, logischerweise was automatisch abläuft, ohne dass wir darüber nachdenken, sonst würden wir nicht leben können. Jedes Mal nachdenken, ob mein Herz schlägt oder nicht, ist nicht gut. Und wir haben das Gegenteilige, das parasympathische Nervensystem. Das kannst du mit deinen Gedanken, mit deinem Willen auch beeinflussen. Da kannst du zum Beispiel merken, wenn du dich entspannst, dass dieses Nervensystem dazu führt, dass dein Herzschlag auch ein bisschen ruhiger wird, dass dein Blutdruck ein bisschen sinkt, dass die Atmung tiefer wird und ruhiger wird.
Sind praktisch die gleichen Nerven, oder wie?
Genau, aber eben zwei Systeme, praktisch zwei Gegenspieler.
So. Denn ich kann ja, wenn ich ruhig atme, kann ich ja auch auf meinen Herzschlag hören und kriege das ja hin, wenn ich mich beruhige, dass der so ein bisschen wieder im Gleichmaß kommt.
Und das ist das Tolle, du kannst eben wirklich über deine Gedanken, auch jetzt wirklich schon lange, lange wissenschaftlich bewiesen, du kannst mit deinem Gedanken dieses Nervensystem, das parasympathische Nervensystem, so beeinflussen, dass tatsächlich dein Herzschlag, deine Atmung, all das, deine Körpertemperatur, dass sich das im Sinne von Entspannung positiv verändert.
Mhm.
Ihr kennt vielleicht, wer autogenes Training macht. Ich habe so Jahre, Jahrzehnte. Ihr kennt vielleicht dieses, so mein rechter Arm wird schwer, mein linker Arm wird schwer oder mein Herz schlägt ruhig, rhythmisch, regelmäßig. Wenn du das trainierst, es ist nachweisbar, dass dein Herz, wenn du dann in diesem Training drin bist, dass dein Herz tatsächlich auch entsprechend auch anders schlägt und auch deine Atmung ruhiger wird. Du hast sogar das Empfinden, dein rechter Arm wird schwerer, dein rechter Arm wird wärmer. Das kannst du wirklich, und das ist das Tolle, und das ist der Ansatzpunkt auch der psychologischen Stressbewältigung. Du kannst es mit deinen Gedanken, kannst du deinen Stress versuchen zu regeln oder zu die Spitzen zu nehmen, wie auch immer. Wenn du eben dich da drin so gefangen bist. Und der erste Schritt ist eigentlich, jetzt kommen wir schon vielleicht zum ersten Tipp, in Richtung Achtsamkeit, dass du erstens wahrnimmst, dass du im Stress bist. Weil wisst ihr, diese Mikrostressoren, die sind so alltäglich, wir nehmen die gar nicht mehr wahr. Wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass es laut ist auf der Straße, das ist normal. Wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass wir irgendwie morgens Geräte aufwachen und der Wecker und überhaupt, weil das ist für uns über Jahre hinweg normal.
Dabei ist eigentlich die Lärmbelästigung nachts da, wo wir wohnen, zu hoch oder irgendwie
genau.
Schlafen wir schlecht.
Ja, genau.
Müssten eigentlich mal bewusst darüber nachdenken, den Schlaf vielleicht zu verbessern. Vielleicht,
zum Beispiel.
Vielleicht zwei Zimmer tauschen, dass man, ja, dass man vielleicht dann hinten rausschläft, was vielleicht etwas ruhiger wäre. Oder sage ich so, jetzt einfach mal so. Oder
genau.
Vielleicht auch die Schlafsituation ändern.
Wahrnehmen im Sinne von Achtsamkeit. Aha, das und das ist jetzt gerade los. Glaub mir, es gibt Menschen, die können es nicht mehr spüren. Die spüren auch nicht mehr, ob sie angespannt oder ob sie entspannt sind. Für die ist es eine Soße. Und das,
ja,
ist der, das ist der erste Schritt, ihnen das klar zu machen.
Mhm.
Und wenn ich dann anfange, ganz sanft mit einer Entspannungsübung, die flippen zum Teil aus, die können das nicht. Wenn ich sage, aber einfach mal, was wir auch so öfter machen, die Atemzüge zählen. Einatmen eins, zwei, einatmen zwei, drei, so.
Na, willst du mal ausatmen?
Ausatmen können wir auch noch zwischendurch.
Wenn man mit Tilly atmet, muss man immer aufpassen, dass man Luft reinkriegt und Luft rauskriegt. Er vergisst immer manchmal ein.
Aber das kommt auch wieder auf. Mir ist noch keiner bei der Entspannung gestorben.
Na, weil du immer als Erster einschläfst.
Das wird schon mal passiert. Das ist eine andere Geschichte.
Was ich unheimlich niedlich finde.
Ja, weil ich entspanne mich ja mit, sonst bin ich ja nicht gut.
Der Therapeut entspannt sich.
Ich war
sich
so
mit.
Entspannt und meine Klientin war sehr munter.
Naja. Herr Kiel.
Ja. in dem Moment, sich dessen bewusst machen, guck mal, ich merke meine Erkältung noch, sich dessen bewusst werden, was gerade mit einem los ist. Und dann kommt der Punkt, das ist also Achtsamkeit, das Wahrnehmen. Und da wäre schon so, dass der erste Schritt, dass man sagt, so, ich nehme jetzt mal, versuche jetzt mal ganz was anderes wahrzunehmen. In meiner Umgebung auch. Wie sieht das jetzt aus? Ich gucke mir mal an, ich suche mal alles, was mit der roten Farbe hier zum Beispiel zu tun hat. Ich gucke mal, was gibt es denn da? Ah, die Kerze ist rot, das ist rot, jenes ist rot. So in der Richtung, dass man versucht, seine Aufmerksamkeit weg von diesem, auch von der Angst und der Panik, die damit zusammenhängt, einfach mal so in eine andere Richtung zu gehen. Wäre ganz gut. Annika guckt mich ganz verträumt an.
Ich überlege eigentlich bei diesen, wenn ich mir das mal so bildlich vorstelle, stelle ich mir gerade vor, du hast so dieses Nervenkostüm und wie so Nadelstiche pickst das überall hin.
Ja.
Diese kleinen Stressoren, hier und da und ne? Da schreit jemand in der U-Bahn oder im Bus, da wird es nochmal laut, irgendwas fällt hin, irgendwer sagt was. Das sind ja so Mikromomente, in denen du irgendwie angespannt bist.
Mhm.
Ich überlege gerade, wie man es hinkriegt, dass man das nicht so an sich ranlässt. Dass man trainieren kann, so ein bisschen gelassener bei sowas zu werden. Das eine ist natürlich, indem man versucht, Kontrolle über so eine Situation zu bekommen.
Mhm.
Man könnte zum Beispiel sich auf etwas anderes konzentrieren, indem man zum Beispiel rausguckt.
Ja.
Oder ein Gedicht im Kopf vorsagt, was man hat. Oder ein Lied singt oder sowas.
Ja.
Oder irgendwie den Pop, also ich habe meistens irgendein Lied im Kopf, was ich gerade im Radio gehört, meistens irgendwas, was unheimlich nervig ist, was ich garantiert vergessen möchte, aber was einfach im Kopf ist. Und dann akzeptiert man das halt und singt das ein bisschen. Oder man guckt sich die Mitfahrer ein bisschen an und überlegt sich, in welchen Situationen sie gerade stecken.
So.
Oder man hilft aktiv, wenn irgendwas umgefallen ist. Das ist ja meine Art am meisten. Wenn ich versuche, aktiv irgendwo mitzumachen oder irgendwas zu regeln, habe ich das Gefühl, ich kriege das wieder ganz, die Situation.
Du hast wieder Kontrolle.
Ja, ne? So, es ist Kontrolle, ich weiß, was los ist. Und dann fühle ich mich nicht gestresst.
Ja,
ne?
Genau so.
Aber es gibt auch Tage, da stresst mich alles.
Also, aber auch das wahrzunehmen ist auch gut. Und dann wäre es schön, und jetzt kommt richtig Achtsamkeit, wenn du dann sagst, aber es gibt jetzt, ich sag mal, du wohnst vielleicht oder du hast einen Lieblingsort bei dir in der Nähe. Vielleicht, jetzt bin ich mal romantisch, du hast vielleicht irgendwo irgendwas im Grünen, eine schöne, deine Lieblingsbank. Dann sagst du so, jetzt könnt ihr mich alle gerne haben. Ich setze mich jetzt mal für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf die Bank und jetzt kommt der Sound. Und lausch mal, was du jetzt an Piepmetzen da durch die Gegend fliegt. Wie ist denn das? Was nehmen die Umgebung wirklich wahr? Vielleicht scheint die Sonne auch angenehm warm. Dann nehme ich das und merke richtig, wie mir das gut tut. So. Also das ist diese Achtsamkeit. Und das andere, das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, Leute, der wirksamste Weg gegen Stress ist Bewegung. Weil Stress bedeutet von der Evolution her immer, du sollst dich bereit machen auf Kampf oder Flucht. Und Kampf oder Flucht ist immer mit Bewegung verbunden. das heißt Stressabbau, die purste Art und Weise ist immer sich bewegen. Du wirst zusammengeschissen auf der Arbeit, du nimmst bitte nicht den Fahrstuhl vom siebten Stock, sondern du gehst die paar Treppen zu Fuß, bis du merkst, okay, jetzt der Stress geht runter, ich kann auch wieder klar denken. Was nicht passieren darf, ist, du nimmst den Fahrstuhl nach und setzt dich ins Auto und gerätst in den Stau und dann hast du wirklich einen Blutdruck bis, ich weiß nicht wohin, und wenn du Pech hast, kann dann auch noch was Schlimmeres passieren. Also bitte merkt euch, na, wenn ihr merkt, der Stress wird zu doll, ihr bekommt Denkblockaden, alles Mögliche. Und wenn es eine Runde um den Block ist, ist mir egal.
Wollte ich gerade sagen, darum ist das so wichtig.
Ja.
Aus der Situation raus,
ja,
bisschen bewegen,
ja,
weg. Und wir,
ja,
Deutschen, wir haben ja immer die frische Luft. Ne?
Ja.
Der Engländer braucht immer eine Tasse Tee, aber wir brauchen immer frische Luft.
Irgendwie einen Schnaps oder einen Whisky oder so. Mhm.
Ja. Wir brauchen einfach immer frische Luft.
Ja, sorry.
Und das bedeutet raus oder irgendwo um Block gehen.
Geht auch für Leute, die viel am Monitor arbeiten. Viel,
ja.
Wirklich, ohne schlechtes Gewissen. Du hast dann eine Sache, die bearbeitest du und du merkst nach einer Dreiviertelstunde, oh, die Gedanken sind irgendwo, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren oder ich habe Angst, dass ich diese Aufgabe nicht lösen kann. Dann gehst du raus, dann gehst du in die Teeküche, du gehst irgendwo anders neben das Büro, schnackst mit einem Kollegen drüber oder du gehst wirklich noch eine Runde raus.
Oder stellst dich mal ans offene Fenster, holst ein paar Mal Luft,
so solche Sachen,
trinkst einen Schluck Kaffee oder Selter und dann...
Und dann gehst du wirklich frisch wieder zurück.
Und dann und frisch wieder ran.
Mach das, ihr werdet merken, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Gedanken sind einfach... besser. Also Stress und logisch denken passt nicht zusammen.
Mhm.
Der Stress möchte, dass du nicht lange denkst. Er möchte, dass du reagierst. Und jedes komplizierte Denken würde die Sekunde zu viel sein. Und der Säbelzahntiger von früher, da hatte ich dann wieder mal in seinen Fängen. Nee.
Der Säbelzahntiger.
Ich gehe jetzt mal in die Evolutionsstufe ein bisschen von, ich erzähle von früher.
Alles klar.
Damals warst du?
Damals.
Erinnerst du dich in der Höhle, als wir da so in der Höhle,
ja, waren? Du im knackigen Lendenschurz.
Oh, das ist deine Fantasie wieder.
Mm. Aus Fell. Super. Super.
Ach ja. Also, ne, wer gestresst ist, sich erstmal wieder diesen Moment bewusst machen, dass er gestresst ist. Das hört sich so blöd an, aber es ist wirklich wichtig. Ich bin nicht gestresst. Oh, toll. Ich bin entspannt. Lass mich in Ruhe. Weil unser System, Nerven- und auch Körpersystem, die passen sich immer so an. Für die ist das denn normal. So, und ich weiß von Menschen, die zu hohen Blutdruck bekommen haben und dann den Blutdruck mit Blutdrucksenkern wieder runtergefahren wurde, ich gehörte mit dazu, nebenbei, dass ich gesagt habe, Leute, was ist das denn hier? Ich bin ja vollkommen lahmgelegt, was soll das denn? Und die Ärzte messen dann den Blutdruck und sagen, nee, das ist jetzt ihr normaler Blutdruck. So sollte sich das anfühlen. Nur weil sie vorher auf diesen hohen Blutdruck geritten sind, ist es für sie auf einmal, als wenn wir sie ausbremsen. Nein, ist nicht so.
Und ich habe das Gefühl, ich habe da so eine Schlaftablette an der Seite.
Ha?
Also, das nimmt schon was weg.
Ja, und es gibt Adrenalin-Junkies, Stress-Junkies, die lieben das und die sagen, ich spüre mich ja gar nicht. Ich brauche dieses höhere Stressniveau. Gut, dann lebt man, wie soll ich sagen, intensiver, aber kürzer. Musst du entscheiden. Willst du intensiv und kurz leben? Mach weiter so. Sagst du, okay, ich suche mir andere Glücksquellen, die vielleicht nicht ganz so mit Stress verbunden sind, die aber auch schön sind und lebt damit ein paar Jahre länger und gesünder und zufriedener, dann würde ich empfehlen, dann tritt mal so langsam und sagt auch die Bremse. Ne?
Wie kann man nun aber Stress manchmal auch einfach nicht als Stress empfinden? Wie geht das? Guck mal, es ist ja eine Ansichtssache, ob mich etwas stresst oder nicht.
Mhm.
Der eine findet einen Haufen Anforderungen als stressvoll und der nächste empfindet das als irgendwie als, ja, Antriebsmittel oder als Herausforderung und freut sich sogar drauf. Eine Aufgabe, die er noch nicht gelöst hat, oder die Kinder schreien, er freut sich drüber, während jemand anders wirklich denkt, dass ich gebe die ab, kann ich die umtauschen. Also was macht es, dass wir Stress so unterschiedlich empfinden?
Mhm. denke schon, dass das zum Teil wirklich neurologische Gründe, ja, bestimmt. Mhm. Es gibt bestimmt Menschen, die schon mit von Geburt auf an, denk an Schreibis und Co., dass sie von Geburt auf an eher auf höheren Touren laufen. Aber wir wissen jetzt aus der Forschung, dass zum Beispiel das Temperament bei uns Menschen von der Geburt auf an schon genetisch festgelegt ist. Es gibt Schnarchnasen, die strahlen, die wollen die Ruhe haben, ihr Essen haben und das ist gut. Und es gibt Menschen, die von Geburt auf an eher anstrengender sind. Mhm. Ja, extrem eben Streibabys. Und die brauchen auch da ist das Nervensystem sozusagen schon sehr viel sensibler auch eingestellt. Auch die Verarbeitung läuft dann da anders. Was aber nicht heißt, dass man das nicht auch wieder wenn man das bewusst ist, man kann es auch versuchen zu verändern. Also bei Kindern, bei Babys, das macht man heute auch so, dass man schon früh anfängt mit Krankengymnastik und all solche Sachen, die versuchen, diesen Anspannung, diese hohe Anspannung, den Anspannungstonus in den Muskeln im Nervensystem mit bestimmten Übungen runterzufahren. Und Ähnliches kannst du das auch als Erwachsener oder als Jugendlicher machen. Deswegen gibt es ja nun mal auch Kurse in Yoga, autogenem Training, Meditation, all das. Auch da wieder, was ich vorhin gesagt habe, unser Gehirn ist durchaus in der Lage, als wirklich sehr mächtiges Organ, was sehr viel kontrolliert, ist durchaus in der Lage, auch Chef zu sein und dem Körper zu sagen, so komm, jetzt mach mal. Und das, was du so toll kannst, ich auch, uns vorzustellen, in der Imagination, in der Vorstellung, dass du in einer ruhigen Umgebung bist, in einer Umgebung, die du kennst, in der Natur, wo du dich wohlfühlst. Wenn du dir das nur gut genug vorstellst und eine gewisse Zeit vorstellst, dann kann dein Gehirn nicht mehr unterscheiden, ist es Realität oder ist es Vorstellung. Und gibt entsprechend die Signale auch an deinen Körper weiter, die da heißen, Junge, entspann dich. Komm mal, ich sitze hier gerade in der Sonne und freue mich. Es gibt keine Gefahr im Moment. Ist nicht. Macht euch das zunutze. Und das ist schön, ne? Also Annika und ich können das par excellence.
Ich habe das im Krankenhaus
trainiert. Ja, immer in solchen Situationen.
Und dann ist das ja noch ein bisschen unterstützt durch irgendwelche lustigen Drogen, die man da so verabreicht kriegt. Das hat auch noch gewirkt. Also das ging dann ganz gut und damit habe ich mir das angewöhnt.
Wir können uns in unserem Kopf eine ganze Welt
zaubern. Sonst wäre ich da abgedreht.
Ja, natürlich. Und das auch wieder, ne? Also wenn ihr das noch nicht könnt und ihr wollt es gerne üben, es gibt genügend Apps, die das euch beibringen können. Mhm. Vielleicht nochmal praktischer Tipp. Es wäre schön, wenn jeder von uns ein, zwei von solchen Techniken, wie auch immer, parat hat. Die musst du üben und das ist wurscht. Eine Entspannungsübung wäre toll, ob das einfach Atemzählen ist oder ob das kompliziertere wie autogenes Training, mechanische, progressive Muskelentspannung, mal so ein paar Namen rauszuhauen. Guck, was dir gefällt, das ist entscheidend. Wenn dir das eine zu blöd ist, zu esoterisch, das andere zu mechanisch, du wirst schon etwas finden. So. Also das wäre schön. Und das Zweite ist, jeder von uns irgendeine Form der körperlichen Bewegung, wo wir sagen, okay, das ist auch gut. Das bekommt mir gut, das werde ich auch weiterhin machen. Da würde ich sagen, da haben wir jetzt schon die zwei Werkzeuge gegen Mikrostressoren. Doch.
Was machst du jetzt, wenn du merkst, dass dieser Mikrostress sich allmählich zu einem Dauerstress auswirkt? Also, du fängst an, Streitereien mit deinem Partner zu haben, irgendwann hast du nur noch Streit und irgendwann ist das richtig das große Theater. Mhm. Du hast ab und zu viel auf dem Schreibtisch und dann wirkt sich das aus und du bist nur noch gestresst. Ja. Wie kannst du das aufhalten? Du siehst es ja eigentlich. Du merkst es ja. Was ist dieser Punkt? Wo wird dieser Mikrostress zum Dauerstress?
Ich finde ganz praktisch, jedenfalls bei mir ist es so, wenn ich abends nicht mehr in Ruhe einschlafen kann. Ja, wenn ich merke, ich nehme den ganzen Scheiß mit nach Hause und grübel noch nachts, ich wache morgens auf oder wache mitten in der Nacht auf und denke plötzlich wieder an die Probleme, an diese Sachen, dann ist Schluss mit lustig. Ja. Also wenn du wirklich diesen Ausknopf nicht finden kannst, dann nimmst du den Stress wirklich dauerhaft mit, auch in den Schlaf. In der Erholungsphase, wo du dich erholen sollst, geht es dann da weiter. Und da gibt es diese Dreierregel, ne? Take it, change it or leave it. Take it würde ich nicht empfehlen, also das so zu nehmen, wie es ist. Nein, das macht dir dauerhaft.
Das geht höchstens, wenn du weißt, in der Woche ist die Kollegin wieder da oder
so, dann hältst du durch.
Sowas, Scheidungstermin steht fest oder keine Ahnung. Irgendwie, es gibt ein Ende in Sicht. Das, glaube ich, wäre für mich die einzige Möglichkeit zu sagen, take it.
Okay, und der zweite, change it, ja, ansprechen.
Verändern.
Verändern, versuchen zu verändern auf allen Ebenen, auf der persönlichen Ebene, also bei dir selbst. Du achtest auch, du suchst dir Kurse und so weiter und so fort, aber natürlich auch, wenn es mit dem Job zu tun hat, ansprechen beim Vorgesetzten, Betriebsrat, was es also alles gibt und gucken, was gibt es da für Veränderungen. Und wenn du merkst, es finden erstens keine Veränderungen statt, zweitens das, was du so als Hausmittel für dich auch gefunden hast, hilft auch nichts, dann ist wirklich der Punkt, dritte Punkt, wenn es irgend geht, leave it. Zumindest sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigen, was wäre denn ein Plan B, wenn sich das hier nicht ändert? Was gibt es für andere Jobs, was gibt es für andere Möglichkeiten?
Allein und vielleicht das kann ich schon auch mal beruhigen. Ja. Mhm. Und vielleicht auch mal überprüfen, diese, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen anderen Job oder ich ziehe in eine andere Stadt oder ich suche mir einen anderen an oder wohne alleine oder wie auch immer. Und das erfüllt mich mit einer gewissen Freude oder Aufregung, dass ich so denke, oh ja, das könnte toll sein. Dann merke ich, in die Richtung muss es irgendwie gehen.
Ja.
Das ist dann auch so eine Art Bestätigung dieser Gedanken.
Genau. Na? Und das wäre schön, weil du gerade sagst, wenn du dir das denn nicht nur als Spinnkram irgendwie abtust, ach, das schaffst du ja sowieso nicht, das wird doch sowieso nie was, sondern dass du wirklich merkst, da muss es hingehen. Mhm. Das ist etwas, da fühle ich mich wohl. So sollte mein Leben in diese Richtung weitergehen. Na, wir haben ja damals auch entschieden, zu sagen, wir wollen irgendwo ländlicher wohnen, wir wollen gerne mit dem Blick auf Wasser was haben und mit Möwen schreien und so. Und wir haben es dann auch irgendwann geschafft, haben es auch gemacht.
Wäre noch nicht ganz freiwillig.
Ja, ist egal, wir haben es getan. Das ist gut.
Aber in dem Moment, als ich im Krankenhaus lag, war das so, dass wir in die Richtung nochmal gedacht haben.
Genau, und dann geht's.
Also ist es auch, und da war es auch richtig vernünftig und richtig toll. Ja. Aber ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, sich zu überlegen, wo kommt dieser Stress im Moment her, wie groß ist er und was kann ich dagegen jetzt genau tun? Mhm. Kann ich im Kleinen etwas tun? Kann ich gegen diesen Mikrostress angehen?
Ja.
Oder wächst sich das hier gerade zu einer großen Sache aus?
Genau.
Also das Einzige, was man nicht machen kann, und sollte, ist ja nicht Kopf in den Sand.
Und weil aussitzen, das sitzen wir jetzt aus. Also wenn du weißt...
Geht schon vorbei, meistens nicht.
Ja, wenn du, was du gesagt hast, bis dann und dann, und dann ist die Kollegin wieder da, und dann wird sich das ändern, ja, okay. Da sind wir da, unser Körper, unsere Psyche kann Unglaubliches leisten. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt. Aber so ein chronischer Dauerstress, den du nicht mehr wahrnimmst, irgendwann zieht dein Körper die Notbremse wirklich jetzt. Ne? Mhm. Dann landest du irgendwo in der Klinik und das wollen wir nicht.
Richtig. Und der Körper sendet Signale. Also,
ja, nimm sie wahr.
Ja. Und wenn es nur so ist, dass man nicht gut schläft oder jeden Tag mit Kopfschmerzen aufwacht oder dauerhaft Bauchweh hat oder sowas, das sind schon manchmal erste Zeichen für irgendeinen Mikrostress, den wir vielleicht sogar gar nicht bewusst mitkriegen.
Nee.
Und dann heißt es immer mal überprüfen.
So.
Na?
Das ist doch ein schöner...
Ich habe jetzt einen Mörderstress.
Weil?
Weil ich jetzt richtig Appetit habe.
Oh.
Ja, ich glaube, ich brauche jetzt richtig ein Frühstück. Es ist Sonntag, es ist Frühstückszeit.
Ja, nee, das stimmt schon. Ja.
Jetzt brauche ich irgendwas Salziges, irgendwas Leckeres.
Aber damit, das ist jetzt nicht das Problem unserer Zuhörer.
Das ist auch deren Problem.
Oh, meine Stimme macht jetzt auch langsam schlapp. Das ist gut.
Alles klar.
Ihr Lieben.
Jo.
Ihr sagt uns wieder, ihr schreibt uns immer wieder gerne, freuen wir uns. Mikrostress bei euch, wie sieht es denn damit aus? Was macht ihr dagegen? Was sind so eure Erfahrungen? Freuen wir uns sehr. Denkt dran, wenn ihr uns schreibt, andere lesen es halt auch mit und das ist positiv, weil die können dann auch von euch lernen.
Was ich ganz toll finde,
auch
manchmal helfen. Ja, also mein Mikrostress, also der mit dem Bart und Glatze und Bauch. Und Wir verabschieden uns an dieser Stelle, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, am Sonntag, wenn es heißt Psychologen beim Frühstück. Ja, und dann habt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche.
Und entspannt euch.
Ja.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.